In der heutigen Folge begrüßen wir Stefan Waldhauser. Nachdem Stefan seine eigene Firma im Silicon Valley verkauft hat, hat er den Weg in die finanzielle Freiheit gemacht und ist inzwischen als Fulltime-Investor tätig. Nebenbei hat er eine sehr interessante Beratertätigkeit bei einem sehr spannenden Fonds. Im heutigen Interview erfährst du, wie Stefan selber investiert, wie er es zum Beispiel mit dem Fonds macht und wie er es aber auch in sein Wikifolio vormachen kann. Und obwohl es in seinem Wikifolio sehr viel um Hightech-Werte geht, geht es in seinen persönlichen Investitionen nicht nur um diese. Er spricht mit uns über wichtige Themen für Fortgeschrittene als auch für Anfänger. Stefan verrät uns, was seine allererste Aktie war, wie er zu Dividendenaktien und ETFs steht. Und nun viel Spaß mit dem Interview.
Herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freue dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge beim Finanz-Illuminati-Podcast. Heute begrüßen wir den Stefan. Stefan, grüße dich.
Hallo, Mirko.
Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich alles so?
Ja, hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser. Ich bin mittlerweile Fulltime-Investor. 53 Jahre alt, war früher lange Jahre in der Softwareindustrie, da mein eigenes Unternehmen gehabt, dann verkauft und lebe heute mit meiner Familie, zwei Teenagerkindern in Herzogenaurach im Frankenland, bin aber eigentlich ein Hesse.
Sehr schön, danke dir für deine Vorstellung. Und bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Interview anfangen, kommt noch einmal die 60-Sekunden-Challenge. Jeder Zuhörer, für den das nicht die erste Folge ist, der weiß auch bereits, was das ist. Heißt eigentlich, gleich läuft die Zeit innerhalb von 60 Sekunden. Du kriegst einen Begriff, den du in der Zeit dann einmal mit deinen eigenen Worten beschreiben kannst, erklären kannst, dazu sagen kannst, was dir dazu einfällt. Dein Begriff ist finanzielle Freiheit und die Zeit läuft jetzt.
Finanzielle Freiheit. Oh, das ist ein interessantes Thema für mich. Finanzielle Freiheit bedeutet ja wohl, dass man kein Geld mehr verdienen muss für seinen Lebensunterhalt. Und die habe ich wohl vor einigen Jahren erreicht mit dem Verkauf meiner Firma. Aber interessanterweise ist finanzielle Freiheit immer was in der Literatur und im Internet dargestellt wird, als das, was man unbedingt erreichen sollte und erstreben sollte. So nach dem Motto, und danach interessiert mich das alles nicht mehr und ich kann es mir einfach nur gut gehen lassen. Ich habe festgestellt, wer wirklich motiviert ist und vorher auch gerne arbeitet, für den ist finanzielle Freiheit eigentlich uninteressant. Zumindest war das für mich so. Für mich macht es gar keinen großen Unterschied. Ich habe früher gerne gearbeitet und habe jetzt natürlich das Glück gehabt, auch noch mein Hobby zum Beruf zu machen. Darüber reden wir ja später noch. Ich bin also jetzt Fulltime-Investor. Aber finanzielle Freiheit ist was mich eigentlich gar nicht interessiert. Hat mich auch aber nicht interessiert, als ich sie noch nicht erreicht hatte.
Wunderbar, damit sind wir mit 58 Sekunden auch super in der Zeit geblieben. Sehr schön. Jetzt hast du dich gerade eben schon so ein bisschen vorgestellt, erklärt, wer du so bist, was du so ein bisschen machst. Lass uns doch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Irgendwann hattest du ja deinen ersten Kontakt zu der Börse. Wann war denn das und wie ist es dazu gekommen?
Oh je, erster Kontakt mit der Börse war 1984, wenn ich mich richtig erinnere. Da war ich 17 Jahre alt und auf Schüleraustausch in den USA. Und damals war so eine Phase an der Börse, wo auch insbesondere Technologieaktien ziemlich angesagt waren, lustigerweise, ähnlich wie heute. Und ich war ohne jedes Vorwissen als deutscher Schüler dann in USA und hatte eigentlich nichts mit den Leuten da zu bereden, weil die wollten mit mir erstmal über amerikanische Sportarten reden. Da hatten wir eigentlich keine gemeinsamen Gesprächsthemen, weil vom europäischen Fußball verstanden die nichts. Und nachdem es da einfach schwierig war, auch aufgrund der Sprachbarrieren, habe ich gemerkt, die Leute wollen alle über Aktien reden. Und die haben mir alle erzählt, dass sie an den tollsten amerikanischen Technologiewerten zum damaligen Zeit beteiligt sind. Und das war faszinierend für mich. Ich konnte zwar nicht mitreden, aber ich habe unheimlich gut zugehört Und als ich dann nach Hause zurück bin, habe ich mit meinen Eltern gesprochen, ob wir nicht mal ein paar Aktien kaufen könnten, anstatt dem typischen deutschen Bausparvertrag. Und das war gar nicht so einfach damals, aber ja, mein Vater war nicht unbedingt dafür. Dann habe ich aber Wirtschaftsmathematik studiert und hatte so ein zweites Schlüsselerlebnis. Kurze Zeit später, war ich also 19 oder so oder vielleicht 20, da waren wir in der BWL-Vorlesung. Ich habe Wirtschaftsmathematik, wie gesagt, studiert. Und in der BWL-Vorlesung in einem Riesenhörsaal fragte der BWL-Professor, wer von Ihnen besitzt denn mindestens eine Aktie? Und kaum einer von den vielleicht 500 Leuten im Saal hat sich gemeldet. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, und genau das ist unser Problem in Deutschland. Wenn ich dieselbe Frage in den USA in so einem Hörsaal stellen würde, würden fast alle Hände hochgehen. Und das war so das Aha-Erlebnis, wo ich dann mein Sparbuch aufgelöst habe und die ersten Aktien gekauft habe vor also weit mehr als 30 Jahren. Und seitdem bin ich von der Börse nicht mehr weggekommen.
Weißt du noch, was deine erste Aktie war?
Oh ja, das war Altana, ein deutscher Chemiewerkwert, der längst, ich weiß gar nicht mehr, was mit denen passiert ist. Also irgendwie aufgekauft, fusioniert. Altana hieß die Aktie.
Lass uns doch nochmal zurückgehen in die USA, weil das klingt sehr spannend. Und auf deinem Blog hast du ja auch schon ein bisschen über die USA und speziell das Silicon Valley gesprochen, unter anderem dort mit der Aussage, ich gebe sie jetzt nicht wörtlich wieder, weil sie mir nicht mehr wörtlich einfällt, dass wir in Deutschland uns zwar wissen, was das Silicon Valley ist, uns es aber gar nicht richtig vorstellen können. Und daher kommt ja auch so ein bisschen, wenn ich es richtig gesehen habe, auch dein Interesse zu den Tech-Werten. Was kannst du uns denn zu dem Thema so erzählen?
Ich muss dazu sagen, als ich diesen Blog angefangen habe zu schreiben, hightechinvesting.de, war ich mit dieser Art des Investierens in Technologiewerte noch ein Exot im deutschsprachigen Raum. Kaum einer hat jetzt High-Growth-Werte angefasst. Man hat immer versucht, die zu bewerten mit klassischen Kennzahlen. Und ja, das funktioniert eben nicht. Ja, man kann kein Kurs-Gewinn-Verhältnis berechnen bei einem Unternehmen, was noch gar keinen Gewinn macht. Zum Beispiel. Und ich habe versucht dann, das zu erklären und versucht, ja, so wie das Silicon Valley tickt, was ich da in meiner Zeit erfahren habe. Also ich habe meine Firma in Silicon Valley verkauft, habe dann noch 5 Jahre fast gearbeitet für dieses Silicon Valley Unternehmen. Bin da immer hin und her gependelt zwischen meiner Familie in Deutschland und dem Headquarter im Silicon Valley. Und habe da natürlich mitbekommen, wir haben damals mit dieser Firma auch den Börsengang angestrebt an der Nasdaq. Ist uns im Nachhinein nicht gelungen. War also nicht super erfolgreich, sondern nur einigermaßen erfolgreich. Also die Firma ist dann an Private Equity Firma verkauft worden. Ich habe da aber sehr, sehr viel gelernt, wie Investoren ticken, wie Technologiefirmen ticken, wie das Silicon Valley funktioniert. Und dann habe ich beschlossen, das auf meinem Blog aufzuschreiben, eine Strategie draus zu machen und zu versuchen, in Deutschland ein bisschen mehr zu vermitteln und da mal durch meinen Beitrag für die Aktienkultur zu leisten. Und ja, es ist einiges in Gang gekommen. Heutzutage investiert fast jeder in Technologiewerte, so dass es mir fast Angst und Bange wird, wenn ich auf die Bewertungen schaue. Aber das ist ein anderes Thema.
Danke dir. Und in der nächsten Frage, du hast gerade eben schon erwähnt, du hast ja eine Strategie dir zurechtgelegt. Wie ist denn deine persönliche Investitionsstrategie und was fallen da so für Assets rein? Sind das tatsächlich eher so Aktien oder gehst du auch in andere Bereiche wie Immobilien, Kryptos oder P2P-Kredite?
Also ich bin wirklich klassischer Stockpicker. Ich investiere in Einzelaktien. Alles andere spielt kaum eine Rolle. In meinem privaten Vermögen habe ich noch 2 Immobilien, aber ansonsten, ich bin an der Börse ausschließlich mit Einzelaktien unterwegs und da hauptsächlich tatsächlich im Bereich der Wachstumsaktien, der Technologieaktien, weil ich da auch einen gewissen Heimvorteil habe. Da kenne ich mich aus. Da habe ich auch ein großes persönliches Netzwerk. Also wenn ich da eine Firma analysiere, die aus dem Silicon Valley kommt, dann habe ich meistens irgendjemanden, den ich anrufen kann, der entweder da arbeitet oder als Partner für das Unternehmen gearbeitet hat, sodass ich durchaus etwas mehr Informationen bekomme, als das so aus der, ja, aus dem Internet oder der Börsenliteratur der üblichen zu schaffen ist. Das ist ein gewisser Heimvorteil und da fühle ich mich wohl. Ich kann vor allen Dingen die Werte da beurteilen. Und mir geht es immer darum, und insofern bin ich ein klassischer Value-Investor eigentlich, welchen Wert hat das Unternehmen an sich und wie ist im Verhältnis dazu der Börsenkurs, also sprich der Enterprise Value. Und wenn ich da ein unterbewertetes Unternehmen finde oder etwas, wo ich der Meinung bin, in, sagen wir mal, 5 Jahren ist es wesentlich mehr wert außerhalb der Börse, als es heute an der Börse kostet, dann steige ich ein. Insofern könntest du mich bezeichnen als einen Value-Investor, der aber nach anderen Spielregeln im 21. Jahrhundert agiert. Also nicht nach den klassischen Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und solchen Kennzahlen arbeitet.
Und wenn wir uns verschiedene Investitionsarten anschauen, dann gibt es in Deutschland auch jemanden, der für einen anderen Bereich der Investitionen bekannt ist. Das ist der Christian Röhl, der unter anderem mit den Dividendenadel sehr bekannt ist. Aber das in Richtung Dividendenstrategie, das kommt ja bei dir gar nicht vor, oder?
Nein, das kommt bei mir überhaupt nicht vor. Auf Dividenden lege ich keinen Wert. Im Gegenteil, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird, dann muss ich ganz genau hingucken, ob das Unternehmen sich die Dividende leisten kann. Das macht aber der Christian Röhl auch nicht anders. Da geht es ja auch nicht nur um die Höhe der Dividende, sondern um die Qualität der Dividende, Kontinuität und so weiter. Aber das ist ein anderer Ansatz. Mir ist im Zweifelsfall auch ein Aktienrückkauf lieber als eine steuerpflichtige Dividendenausschüttung. Aber meistens sind diese Unternehmen, mit denen ich mich beschäftige, von nachhaltigen Gewinnen und einer Dividendenzahlung noch relativ weit entfernt. Viel weiter jedenfalls als von einem Cashflow-positiven, von einer Cashflow-positiven Bilanz. Und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen. Also die Kennzahl bezüglich der Profitabilität schlechthin bei mir ist der Cashflow und nicht der Gewinn, der unterm Strich steht.
Jetzt mal eine Frage zu Einzelaktien an sich, weil du machst das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch alles inzwischen in Vollzeit, kannst dich komplett mit dem Thema Investieren auseinandersetzen. Andere, gerade Kleinanleger, Privatinvestoren, die einfach nur ihr Geld anlegen wollen, meinetwegen eine 40-Stunden-Woche haben, dann vielleicht noch einen Nebenjob haben, zur Arbeit fahren müssen, zurückfahren, Nebenjob haben, Familie, Freunde. Da bleibt ja relativ wenig Zeit, um sich Quartalsberichte, fundamentale Daten, Jahresberichte anzuschauen. Meinst du, da eignen sich Aktien heutzutage als gute Anlage oder geht es vielleicht eher in Richtung ETF oder gar andere Produkte?
Ich denke, da muss man unterscheiden, um was für einen Typ von Anleger es sich handelt und ob er sich gerne mit dem Thema Börse beschäftigt. Also jemand, der das so machen will wie ich, der muss sich erheblich damit beschäftigen und das muss Spaß machen. Bei mir ist es so, ich war Hobbybörsianer fast 30 Jahre lang und habe dann mein Hobby zum Beruf machen können. Ich glaube, wenn man sich nur ab und zu mal damit beschäftigt und dann auch es eher ungern tut oder sich vielleicht sogar dazu zwingen muss, jetzt muss ich doch mal wieder ins Depot reinschauen und jetzt gab es schon wieder neue Quartalszahlen und die muss ich jetzt eigentlich auch schon wieder anschauen und das will ich gar nicht. Wer so an die Sache rangeht, der sollte tatsächlich lieber ja entweder passiv investieren mit ETFs oder aber sich jemanden suchen, dem er vertraut und der sich um seine Geldanlage kümmert. Das gibt's ja auch heutzutage schon auch für kleinere Vermögen. Oder mit Fonds. Es sind ja nicht alle Fonds schlecht, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Also jemand, der wirklich Stockpicker sein will, der muss meiner Meinung nach erheblichen Aufwand treiben. Entweder, weil er das fundamental so genau analysieren will, wie ich das tue, oder aber, weil er ganz andere Ansätze verfolgt, eher kurzfristig agiert, dann eher in Richtung Trading. Es gibt ja Beispiele, dass das tatsächlich funktionieren kann. Ich habe mittlerweile einige sehr, sehr gute Trader kennengelernt, die verdienen damit tatsächlich ihren Lebensunterhalt, aber weil sie es auch wirklich Fulltime machen und das ist ein Knochenjob, ja. Also jeder, der da glaubt, er ist ja so ganz am Rande mit oberflächlichem Wissen und ein bisschen Zeitinvestition erfolgreich ist, dem kann ich eigentlich nur davon abraten. Der sollte dann doch lieber in ETFs investieren und da möglichst breit in ETFs investieren. Also da kann ich auch nur davor warnen, dann zu versuchen, unbedingt die ETFs raussuchen zu wollen, die dann den Markt doch outperformen. Kann ich mir vorstellen, dass das auf Dauer nicht gut funktioniert. Also gibt's auf meinem Blog auch einen viel gelesenen Artikel, warum Technologie-ETFs eigentlich nichts anderes sind als riskante Wetten, dass es mit Big Tech, sprich Microsoft, Apple, weiter bergauf geht. Ja, diese Technologie-ETFs haben ja wahnsinnig gut funktioniert in den letzten Jahren, weil eben die Technologieriesen so durch die Decke gegangen sind. Und das kann nicht ewig so weitergehen. Diese Technologie-ETFs sind aber unheimlich hochgewichtet in diesen großen Technologiefirmen. 35% oder so Gewichtung in Microsoft und in Apple, muss man sich mal vorstellen. Das wäre in jedem aktiven Fonds gesetzlich gar nicht zulässig, so eine schlechte Diversifikation. In diesen ETFs ist es aber so. Also wenn schon ETF, dann würde ich sagen, wirklich einen breiten ETF über Branchen, über alle Branchen hinweg, MSCI World, S&P 500, irgendwie sowas, aber nicht versuchen, hier jetzt die ETFs zu picken und selektiv auszusuchen, weil das, was da in den letzten Jahren funktioniert hat, glaube ich nicht, dass es in der Zukunft funktionieren wird.
Und das Thema, was es in der Zukunft funktionieren wird, das ist an sich ja inzwischen auch ein sehr interessantes Thema. Also ich habe ja auch noch einen Hauptjob, in dem ich viel arbeite. Und da arbeiten wir seit diesem Jahr fast ausschließlich aus dem Homeoffice heraus, was natürlich eine große Veränderung auch für die Zukunft ist. Wir machen weniger Dienstreisen, was die nächste große Veränderung ist. Hast du diese Themen auch alle auf den Schirm und wie stellst du dich darauf börsentechnisch ein?
Ja, diese ganze Veränderung, von der du sprichst, kann man ja unter dem Buzzword der Digitalisierung irgendwo einordnen und zusammenfassen. Und die Digitalisierung ist ja offenbar die größte Veränderung unserer Gesellschaft, die wir jetzt bis jetzt erleben. Und die Corona-Pandemie hat eigentlich nur dazu geführt, dass diese Digitalisierung noch beschleunigt wird und noch schneller vorangeht. Und diese Digitalisierung wirkt in allen Lebensbereichen. Es gibt kaum eine Branche, die davon verschont bleibt. Ich glaube, nur in den wenigsten Fällen wird sich nach Ende der Corona-Pandemie ja die Welt wieder zurückdrehen auf den Stand, den sie vorher hatte. Wenn du sagst, Homeoffice, ich bin der festen Überzeugung, dass Homeoffice wird bleiben. Das heißt zum Beispiel, dass es weniger Büroimmobilien braucht in Zukunft. Also das, was ehemals sichere Investments waren im Bereich Immobilien, ist nicht unbedingt gesagt, dass das in Zukunft auch so sein wird. Ja, und insgesamt glaube ich, die Digitalisierung ist nicht nur die größte Veränderung unserer Zeit, sondern auch die größte Investmentchance unserer Zeit. Und dann kann man sich dann jetzt in Ruhe überlegen, wer profitiert denn von der Digitalisierung? Und dann kommt man drauf, es gibt in jeder Branche Digitalisierungsgewinner. Das sind natürlich, fallen einem zuerst die Technologiefirmen ein und die Cloud-Softwarefirmen. Das ist ja offensichtlich, dass Zoom zum Beispiel oder Slack diese Tools, dass das Gewinner sind. Aber es gibt auch ganz, ganz andere in anderen Branchen, die einfach in ihrer digitalen Transformation besser sind als andere Unternehmen der Old Economy. Und ich denke, dass das die großen Gewinner sein werden. Und deswegen kann man durchaus ein diversifiziertes Portfolio über alle Regionen und Branchen hinweg haben, das ausschließlich aus Digitalisierungsgewinnern besteht. Und das ist im Endeffekt ja auch der Ansatz meines Investments und meiner Investmentvehikel, die ich so habe.
Genau, und da gehen wir ja schon in eine ganz schöne Richtung rein, wobei ich tatsächlich auch das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, da, als ich reingeschaut habe, ein bisschen erstaunt war, dass ich im Digital Leaders Fonds auch Firmen wie Walmart gefunden habe und das sogar unter den Top-Positionen. Was ist denn dieser Digital Leaders Fonds und was hast du damit zu tun?
Ja, was habe ich damit zu tun? Ich bin ursprünglich immer sogar ein Kritiker der Fondsindustrie gewesen. Lustigerweise, als ich meinen Blog gestartet habe, vor mittlerweile 3,5, 4 Jahren, da einer der ersten und bis heute am meist gelesenen Artikel beschäftigt sich damit, warum Privatanleger, also private Stockpicker, bessere Renditen erwirtschaften als Fondsmanager. Und dafür gibt es gute Gründe, die vor allen Dingen in den Rahmenbedingungen zu sehen sind, die die Finanzindustrie schafft für Fondsmanager. Also es ist unheimlich schwer, als Fondsmanager bei einem großen Vermögensverwalter oder bei einer Großbank besser abzuschneiden als die Benchmark, als der Index, mit dem man so seinen aktiv gemanagten Fonds vergleicht. So, und dann habe ich mit einem Wikifolio, du hattest ja hier bei dir im Podcast auch schon den Andreas Kern, den Gründer von Wikifolio, zu Gast. Wikifolio ist also so eine Social Trading Plattform, wo jeder Portfolio Manager spielen kann im Endeffekt und das für sich ausprobieren kann, wie sich das anfühlt, das Geld anderer Leute zu verwalten. Da habe ich 2016 mit angefangen und habe nicht nur mein eigenes Vermögen verwaltet, sondern dann eben auch zunächst im kleineren Maße das Vermögen anderer Leute. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch die Verantwortung eigentlich nicht gespürt oder höchstens als Motivation verspürt, jedenfalls nicht als Belastung. Das war auch, nachdem das dann einige Millionen zumindest mal waren, immer eine schöne Erfahrung für mich. Und dann kam zwei Jahre später der Baki Irmak auf mich zu, der von der Deutschen Bank ausgestiegen war, in seinem früheren Leben auch Fondsmanager für Technologie schon war, so zu neuen Marktzeiten. Und hat mich gefragt, nachdem er ja meine Investmenterfolge gesehen hat, ob ich nicht zusammen mit ihm einen Fonds gründen möchte und da quasi ihn beraten und der Berater dieses Fonds sein. Und da habe ich dann überlegt, erst auch ein bisschen zurückgeschreckt und mich dann aber gerne überzeugen lassen. Und wir haben gemeinsam Anfang 2018 The Digital Leaders Fund gegründet und tatsächlich mit einem Konzept sehr, sehr breit in die Gewinner der Digitalisierung zu investieren und nicht nur in Tech-Werte. Ja, unsere wichtigste Aufgabe in der Öffentlichkeitsarbeit rund um den Fonds ist es, die Welt davon zu überzeugen, dass wir kein Technologiefonds sind. Und das ist uns lange Zeit nicht so richtig gelungen. Jetzt aber zuletzt doch recht gut, als nämlich die Technologiewerte mal korrigiert haben und unser Fonds komischerweise nicht mit korrigiert hat, weil wir eben in sehr, sehr hochgewichtet mittlerweile in Werte investiert haben, wie die BBVA, also die spanische Bank, wie Walmart zum Beispiel, wie Disney. Ja, sogar im VW-Konzern sind wir investiert und nicht in Tesla. Und da fragt sich natürlich jeder, ja, wie kann denn das sein? Und dem entgegnen wir, ja, weil ja nicht jede digitale führende Firma auch ein gutes Investment ist. Also wir sind der Meinung, Netflix ist kein gutes Investment zu diesen Preisen, aber Disney, die da ja das Feld aufrollen, was das Streaming angeht und die einfach die bessere Position haben, auch wenn sie natürlich jetzt von der Pandemie erheblich getroffen sind. Also der Digital Leaders Fonds ist seit fast 3 Jahren jetzt, oder ja, es fehlen noch 3 Monate, dann haben wir die 3 Jahre voll am Markt. Und wir haben inzwischen auch 80 Millionen eingesammelt von vielen Privatanlegern, aber auch von Vermögensverwaltern. Und ja, macht viel Spaß, ist ja meine zweite größere Unternehmensgründung in einem ganz anderen Bereich, nachdem ich lange Jahre in der Softwarefirma hatte. Und ja, ich fühle mich zwar immer noch nicht als professioneller Asset Manager im Sinne von, ich fühle mich nicht so richtig zur Szene, zur Asset Management Industrie dazugehörig, aber ich glaube, das tut uns ganz gut, dass wir einen haben mit dem Baki Irmak, der da wirklich ja ein Urgestein der Branche ist und dass ich mit einem Blick aus der Softwareindustrie kommend auf die Dinge schaue und dass mich manche Dinge da gar nicht so interessieren, so dass wir wirklich sehr, sehr unabhängig da agieren. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis, warum wir unsere Benchmark so weit outperformt haben bisher.
Jetzt hast du gerade eben ja schon dein Wikifolio angesprochen. Und ich glaube, dein Wikifolio ist auch immer mit so der Grund, warum du dafür bekannt bist, dass du ein Depot nur aus Tech-Werten hast, was ja, glaube ich, gar nicht so ist, wie ich dich bisher verstanden habe. Warum hast du bei Wikifolio so einen großen Anteil jetzt auf diese Tech-Werte gelegt?
Ja, bei mein Wikifolio, sagt ja schon, der Name ist High-Tech Stock Picking. Das ist ein Branchen-Wikifolio. Also da ist von Anfang an, habe ich gesagt, ich investiere da in Technologie und auch nur in Technologie. Und jetzt kann man natürlich treffend diskutieren, was ist überhaupt Technologie heutzutage? Früher hätte man gesagt, das ist Hardware, das ist Software und das sind IT-Service-Dienstleistungen. Ja, und dann kamen die ganzen Plattformfirmen auf und die digitalen Plattformen sind für mich auch Technologiefirmen. Also ich habe da im Endeffekt die Definition so breit gewählt, dass ich auch eine Facebook zum Beispiel drin habe, obwohl es ja kein reinrassiges Technologieunternehmen ist im engsten Sinne, sondern es ist ja eine Social-Media-Plattform, es ist ein Medienunternehmen. Und im Endeffekt muss man konstatieren, es gibt ja kaum ein Unternehmen, was im 21. Jahrhundert gegründet ist oder im 21. Jahrhundert jetzt erfolgreich sein will in den nächsten 50 Jahren, was nicht zu einem erheblichen Anteil ein Technologieunternehmen ist. Also da bin ich tatsächlich mittlerweile auch immer noch am Überlegen, wie weit soll ich diesen Technologiebegriff eigentlich fassen. Aber High-Tech-Stock-Picking-Wikifolio bedeutet eigentlich wirklich, dass Stefan Waldhauser seinen Heimvorteil im Bereich Software, im Bereich Software-as-a-Service-Technologie ausnutzt, um solche Werte zu kaufen, mit denen er sich besonders gut auskennt. Und ja, deswegen ist das auch kein breit diversifiziertes Portfolio im Sinne von, da sind unterschiedliche Branchen drin. Das ist auch ein ganz klarer regionaler Schwerpunkt im Silicon Valley und ist sicherlich nicht dazu geeignet, dieses Wikifolio, um jetzt hier einen Großteil seines Vermögens darin anzulegen, beziehungsweise dem Zertifikat, was da drauf ausgegeben ist. Es ist ja quasi ein investierbares Musterportfolio, so ein Wikifolio. Und es ist reine Technologie-Investments, da allerdings momentan recht konservativ aufgestellt. Du findest da kaum noch so abenteuerlich hochbewertete Cloud-Werte, weil ich der Meinung bin, da steht eine große Korrektur bevor.
Okay, danke dir. Was machst du denn mit diesem Wikifolio so für eine Rendite? Also mal für jeden, der das jetzt nicht vor sich hat, der vielleicht gerade im Auto sitzt und den Podcast nebenbei hört. Was schaffen Tech-Werte da, beziehungsweise was hast du auch die letzten Jahre geschafft?
Also meine Benchmark ist der Nasdaq-Index dabei. Und der ist ja herausragend gut gelaufen seit 2016, seit ich das Wikifolio habe. Das Wikifolio hat bisher zweite Hälfte 2016 habe ich gestartet, eine Rendite von plus 190% erreicht ungefähr Stand heute. Das ist aufs Jahr gerechnet 26%. Jetzt warne ich aber davor zu glauben, diese 26,5% ist das, was von mir zu erwarten ist, auch in den nächsten 5 Jahren. Ja, das ist natürlich immer in Zusammenhang zu sehen, wie der Markt sich verhält. Die Nasdaq ist herausragend gelaufen. Ich habe die Nasdaq geschlagen in dieser Zeit. Das ist schon mal wirklich eine ganz gute Leistung, würde ich mal sagen. Und das ist der Anspruch von mir auch in schwächeren Börsenphasen. Also ich möchte immer mindestens 5% besser abschneiden als in jedem Jahr als der Markt. Ein Jahr, in dem ich das geschafft habe, in dem bin ich zufrieden. Also sprich, wenn die Nasdaq mal 10% performt, dann möchte ich gern 15% machen. Und umgekehrt, wenn die Nasdaq 10% nachgibt, dann wäre ich zufrieden, wenn mein Portfolio nur um 5% nachgegeben hat. Das habe ich über die letzten Jahre ganz gut geschafft. Und ich habe ja jetzt erst 3-4 Jahre als Fulltime-Investor hinter mir. Also ich muss mal sehen, inwiefern sich das, was ich so vorher erreicht hatte als Teilzeit-Investor, Hobby-Investor, noch verbessern lässt, dadurch, dass ich jetzt hier Fulltime investiere. Schauen wir mal. Aber es ist einfach sehr, sehr gut gelaufen. Deswegen hat das mittlerweile dieses Wikifolio ja auch, ist eines der erfolgreichsten Wikifolios. Viele tausend Privatanleger sind eigentlich fast nur Kleinanleger in diesem Wikifolio und trotzdem sind da schon 12,5 Millionen zusammengekommen, die ich da in dem Wikifolio verwalte.
Was natürlich eine ganz schöne Summe ist und du hast es gerade eben schon einmal angedeutet, dass du mit der Verantwortung gar nicht so viele Probleme tatsächlich hast, aber wenn ich mir vorstelle, es gibt so viel Geld, was dir andere anvertrauen und wenn es dann tatsächlich mal nicht so gut läuft, also du vielleicht auch unter deinen Benchmarks abschließt, ist das denn etwas, womit du wirklich jederzeit gut schlafen kannst oder wie fühlt sich sowas an?
Also es ist ganz erstaunlich, weil im Corona-Crash zum Beispiel ist mein Depot und auch mein Wikifolio genauso mitgecrasht wie der Gesamtmarkt. Ich habe da nicht besser abgeschnitten, kurzfristig. Und ich war aber in dem Fall die Ruhe selbst. Ich habe sogar ein sehr, sehr im Nachhinein sehr interessantes Webinar aufgezeichnet für Wikifolio, wo ich glaube über 500 Leute live drin hatte und irgendwie zwischen 5.000 und 10.000 Zuschauer haben dieses Video inzwischen auf YouTube angeguckt, wo ich die Leute beruhigt habe. Und für mich stellt sich ja das immer so dar, ich kaufe Unternehmensanteile. Und wenn die Aktienkurse fallen, dann haben sich diese Unternehmensanteile erstmal verbilligt. Deswegen sind die Unternehmen ja nicht weniger wert. Nur der Preis, also das Aktienkurs, das Preisschild, was an dem Unternehmensanteil hängt, der Preis ist geringer geworden. Insofern ist es durchaus was, wo man sich auch drüber freuen kann, dass man dann da nachkaufen kann zu günstigen Preisen. Ist jetzt im Wikifolio natürlich nur dann möglich, wenn man eine Cashquote hat. Da hat es ein Privatanleger leichter. Ja, der kann ja vielleicht jeden Monat was sparen und dann aus seinem Ersparten günstiger einkaufen, wenn der Crash dann da ist. Ist im Wikifolio etwas schwieriger, aber ich hatte Gott sei Dank eine Cashquote und habe dann auch im Crash kräftig gekauft. Und dann ging es ja sehr, sehr schnell wieder bergauf, viel schneller, als ich das gedacht hätte. Insbesondere das Wikifolio hatte schon nach wenigen Wochen wieder einen neuen Höchststand erreicht. Und seitdem geht es ja sowieso nur noch bergauf, sodass es einem schon ein bisschen Angst wird. Aber ich habe für mich mitgenommen in dem Crash, dass es mir nichts ausmacht, auch dass die Verantwortung für das Geld anderer Leute zu tragen. Ich mache einfach mit diesem Geld das Beste, was ich tun kann. Ja, ich ist ja auch mein eigenes Geld drin. Und insofern, ja, es ist, ich bedanke mich für das Vertrauen dieser Leute. Aber ich denke, solange ich das Beste tue, ich kann ja nichts dafür, wenn der Markt abstürzt. Und ich habe natürlich auch das Selbstvertrauen mit meinen 53 Jahren und mehr als 30 Jahren Börsenerfahrung, dass ich weiß, dass ich es einfach auch besser kann, das Stockpicking, als all die jungen Leute, die ja noch nicht mal ihren ersten Bärenmarkt erlebt haben, weil der ist mittlerweile 10 Jahre her. Also da mein Blog ist ja voll von Warnungen über überteuerte Kurse und dass die Leute ein bisschen vorsichtiger sein sollen und nicht übermütig auf keinen Fall Kredite aufnehmen, um damit zu spekulieren. Ja, viele denken sich, ja, der Waldhauser wieder mit seinen Warnungen. Es geht aber doch ja immer nur bergauf. Ja, irgendwann wird es mal nicht so sein und da wird auch ein solcher Crash nicht wieder innerhalb von wenigen Monaten ausgeglichen sein. Aber die jungen Leute haben das einfach noch nicht erlebt. Und da kann ich nichts anderes als warnen, in meinem eigenen Wikifolio entsprechend vorsichtig sein. Oftmals, also wenn ich kritisiert werde, dann immer dafür, dass ich zu vorsichtig bin. Ja, also gerade jetzt wieder, letzte Woche war The Trade Desk der dritte Ten-Bagger in diesem Wikifolio, also eine Aktie, die sich im Wert verzehnfacht hat innerhalb der seit 2016. Die ersten waren Shopify und Square. Und ich habe alle drei Werte im Endeffekt zu früh reduziert. Habe jetzt zum Beispiel noch 3% Gewichtung bei The Trade Desk. Und natürlich, wenn ich das nicht reduziert hätte, wäre das Wikifolio noch viel, viel besser gelaufen. Und ja, dann heißt es immer, ja, warum bist du so vorsichtig? Warum hast du nicht genug Mut oder was auch immer? Aber das ist halt mein Stil. Wenn ich der Meinung bin, Aktien sind zu teuer geworden, dann reduziere ich sie. Ich kann ja das Geld dann auch anders anlegen in Werte, wo ich mir mehr davon verspreche. Und im Zweifelsfall ist an Gewinnmitnahmen noch niemand pleite gegangen. Das ist so meine Devise.
Was auf jeden Fall auch sehr vernünftig klingt und auch wenn du jetzt die Aktie Trade Desk ansprichst, ich kenne da noch so ein paar andere, bei mir ist immer so ein Indikator dafür, wenn ich auf Social Media, also Facebook und Instagram auf einmal sehr stark mitbekomme, dass diese Aktie wirklich sehr stark im Fokus ist, dass ich dann auch ein bisschen vorsichtiger werde. Aber lass uns weitergehen zu deiner persönlichen...
Mirko, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also das ist tatsächlich ein Kontraindikator. Das machst du sehr gut. Also wenn auf Social Media und das Internet voll ist von solchen Analysen und Lobpreisungen, dann kannst du davon ausgehen, ja, jeder Kleinanleger hat jetzt diese Aktie im Depot. Und dann kann das zwar der Hype noch eine ganze Weile weiterlaufen, ja, also hier bei Tesla läuft der Hype ja seit wie vielen Jahren, aber dann vorsichtig zu sein, das machst du ganz gut.
Danke dir und freut mich natürlich, das auch so zu hören. Ein ganz krasses Beispiel war da jetzt ja natürlich auch der IPO der Aktie Airbnb, die ja bereits sehr hoch angesetzt war, danach noch höher angesetzt war und ich habe auf einen Social Media Account zuerst einen Fremden gesehen, dann auf dem eigenen Account auch noch eine kleine Umfrage gemacht mit den Fragestellungen. Die erste Fragestellung war, würdest du diese Aktie zum IPO kaufen? Und die nächste Fragestellung war schon hingegen, hast du dich auch mit dieser Aktie beschäftigt? Und tatsächlich hatte die erste Umfrage fast 50% Zustimmung und die zweite Umfrage, also die Frage nicht, ob du kaufen möchtest, sondern die Frage, ob du dich damit schon beschäftigt hast, ganze 10% weniger. Und das fand ich dann tatsächlich schon recht krass. Ob wir in eine Aktie reingehen oder nicht, dafür benutzen wir Tools. Und ein Tool steht ganz besonders auch mit dir in Verbindung, das ist nämlich Aktienguide. Und was ist denn das schon wieder?
Ja, Aktienguide ist auch noch so ein Herzensprojekt neben mir. Eigentlich mein drittes Herzensprojekt neben dem Wikifolio und Digital Leaders Fund. Und Aktienguide ist wirklich ein Tool für den Stockpicker, der sagt, ich möchte in Einzelaktien investieren. Und das ist so mein Radarschirm, um Investmentideen zu generieren, so würde ich mal sagen. Also vielleicht erzähle ich mal ein bisschen die Vorgeschichte. weil auch da bin ich ja nur ein Berater irgendwo im Hintergrund. Also es war so, ich habe meinen Blog gestartet, hightechinvesting.de, und habe da im Laufe der Zeit immer mal meine Kennzahlen vorgestellt. Und so, da ist die Bewertung zum Beispiel, wird gemessen nicht am KGV, sondern am Enterprise Value Sales Verhältnis. Dann spielt die Bruttomarge eine viel größere Rolle als hier die Nettomarge, und insbesondere die Rule of 40 ist da eine ganz zentrale Bewertungskennzahl für Unternehmen. Vielleicht, wenn ich das ganz kurz erklären soll. Das gibt da einen Score, und der berechnet sich ganz einfach als Summe aus dem Umsatz, Wachstum und der Free Cashflow Marge. Wird also in Prozent ausgedrückt, stammt aus der amerikanischen Risikokapitalszene, und alles, was da über 40% liegt, also zum Beispiel 20% Unternehmenswachstum und 20% Free Cashflow Marge aufaddiert, werden dann 40. Und alles, was über 40% liegt, ist ein sehr, sehr effizientes Wachstum. Also das ist ein gutes Unternehmen. So, und da habe ich eine ganze Reihe von diesen Kennzahlen, die man jetzt nicht so in jedem 0815 Börsenbuch oder auf jeder 0815 Börsenseite findet, in meinem Blog zusammengeschrieben, und ein Team in der Schweiz, das ist der Gründer Tino Wendland, steckt dahinter, der hat diese Blogbeiträge von mir genommen und daraus so einen Algorithmus gebaut, der da quasi ein Scoring ermöglicht und Listen von Aktien erstellt aus großen weltweiten Universen. Also 6000 Aktien werden da ständig analysiert auf diese Kennzahlen hin, und dann werden da die nach diesen Kennzahlen besten Investment-Ideen ausgespuckt in diesen Topscorer-Listen. Und dann, das war schon alles programmiert, und hat der Tino mir das vorgestellt. Und ich war begeistert und konnte das für meine eigene Research-Arbeit wunderbar benutzen. Und der hat mich dann infiziert damit. Und seitdem entwickeln wir das gemeinsam. Also ich spezifiziere das, wie man diese Plattform weiterentwickeln könnte. Und haben mittlerweile ein richtiges Team, was daran programmiert. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist vor allen Dingen für mich selber als Investor ein unheimlich nützliches Tool. Und es zur Refinanzierung bieten wir das tatsächlich jetzt auch jedem privaten Anleger an. Kostet ein paar Euro im Monat, wenn man es voll benutzen will. Also eine eingeschränkte Version ist auch kostenlos benutzbar. Und das ist jetzt noch kein profitables Geschäft irgendwie. Die Daten, die da verwendet werden, sind sehr, sehr, sehr teuer. Also momentan ist das ein Draufzahlgeschäft von Tino und mir. Aber da wir ja immer unsere eigenen Vermögen damit verwalten, und lohnt sich das. Und ja, wir haben jetzt 1000 zahlende Kunden dafür. Das Ganze wird erheblich ausgebaut in den kommenden Monaten. Auch weil ich glaube, dass die Nische da ist, um sowas zu etablieren hier im deutschsprachigen Raum. Kein Mensch benutzt ja gerne diese ganzen werbeüberfrachteten alten Börsenportale wie Finanzen.net und Wall Street Online und wie die alle heißen. Und ich glaube, wir können da eine moderne, frische Alternative, völlig werbefrei, gut auf dem Handy zu benutzen und so weiter bieten. Kostet halt ein paar Euro im Monat, aber derzeit ist es wirklich ab 5 Euro im Monat, kann man da meine Strategien folgen, und kommt ganz gut an, und ich bin gespannt, wie das damit weitergeht. Ist auch ein schönes Hobby eigentlich von mir.
Okay, klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen Hobby. Also allgemein, du hast sehr viele Hobbys, die mich wirklich sehr faszinieren. Unter anderem natürlich auch deinen Blog, auf den ich schon häufiger mal raufgeklickt habe. Ich erinnere mich jetzt gerade dran, weil du gerade doch ein paar mehr Kennzahlen genannt hast und wir unter den Zuhörern auch doch noch sehr viele Menschen haben, die sehr nah am Anfang ihrer Investmentkarriere stehen. Du hattest da mal ein E-Book mit sehr vielen Grundinformationen, das du auch kostenfrei zum Download angeboten hast. Hast du das immer noch?
Ja, klar. Das ist was. Also ich habe mir irgendwann mal gesagt, also was ich auf keinen Fall möchte, das ist mein Wissen jetzt irgendwie vermarkten und dafür Geld zu verlangen, dass ich mein Wissen weitergebe. Ja, ich habe das große Glück, dass ich Wirtschaftsmathematik studiert habe, dann den 25-jährigen Umweg in der Softwareindustrie hinter mir habe und jetzt diese Skills zusammenbringen kann. Und das passt ganz gut. Und ich, wie gesagt, finanzielle Freiheit habe ich erreicht. Geld motiviert mich nicht mehr. Aber was mich motiviert ist, wenn ich einen Beitrag leisten kann, hier die Leute im deutschsprachigen Raum, Hobbyinvestoren, aufzuschlauen und denen das beizubringen, denen das beibringen kann, wo sich mein Investmenterfolg im Prinzip, wo die Basis liegt. Und ein Punkt ist dieses kleine E-Book, das sind 40, 50 Seiten, was ich irgendwann mal zusammengeschrieben habe, als ich gemerkt habe, ich habe inzwischen so viele Beiträge auf diesem Blog geschrieben, dass es für Anfänger gar nicht so einfach ist, sich auf dem Blog zurechtzufinden. Deswegen, wer zum ersten Mal meinen Blog besucht, das E-Book downloaden, das lesen und danach ist man eigentlich ganz gut gerüstet, glaube ich, dass man auch die ganzen Blogbeiträge lesen kann, weil da gibt es zum Thema Anlagestrategie noch viel mehr, als jetzt in diesem kleinen E-Book drin ist.
Wunderbar, das nehmen wir auch alles mal mit in die Shownotes des Podcasts, also sowohl alles, was wir in diesem Podcast jetzt erwähnt haben, von Anfang an bis zum Ende mit dem E-Book, kommt alles mal rein, ist verlinkt, kann jeder aufklicken und wir kommen immer näher ans Ende des heutigen Podcast-Interviews. Bei mir steht noch eine große Frage offen, die ich ganz gerne stelle, das ist nämlich die Frage nach deinem größten Learning, Erfolg, Misserfolg an der Börse. Was hat dich da wirklich nachhaltig weitergebracht?
Ich denke, ich habe mich als Investor schon mindestens ein, zwei Mal neu erfunden in dieser Zeit, in diesen über 30 Jahren. Ich war früher der Meinung, als Privatinvestor könnte man sehr, sehr gut in kleine, marktenge Nebenwerte investieren, die institutionelle Investoren nicht interessieren. Also alles, was so unter 50 oder 100 Millionen Marktkapitalisierung ist, ist ja für institutionelle größere Investoren uninteressant. Und diese Firmen wenden sich mit ihren Aktien an Privatinvestoren. Und ich habe in früheren Jahren viel, viel Zeit damit verbracht, mit Investor Relations Verantwortlichen zu reden und mir da Investment Stories erklären zu lassen. Und habe dann immer versucht, einen Informationsvorsprung zu bekommen durch solche Gespräche. Und das war im Endeffekt naiv von mir, zu glauben, dass ich da irgendwas erfahren könnte. Das ist ja gar nicht zulässig, ja, dass solche Firmenverantwortlichen hier mit irgendeinem Privatinvestor reden und da irgendwelche Informationen rauslassen. Würden die auch nie tun. Aber ich habe festgestellt, ich bin damals öfters mal wirklich belogen worden von diesen Leuten. Und wenn die einem irgendwas mitgeben, also ich habe damals schon eine Internetseite gehabt und habe meine Informationen gerne veröffentlicht, und bin dann teilweise benutzt worden, um irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen oder so. Da bin ich jetzt sehr, sehr vorsichtig in direkten Kontakten und Gesprächen mit Unternehmen und Investor Relations Verantwortlichen. Also mir ist ein sogenannter Backdoor-Check, so nenne ich das, wenn ich irgendwo anrufe und mit einem Mitarbeiter rede, einem normalen oder einem Partner von einem Unternehmen, dann ist mir das lieber, als wenn ich mit dem offiziellen Investor Relations Verantwortlichen rede, der sowieso mir nur das Blaue vom Himmel erzählt und alles in den tollsten Farben malt. Insofern nicht immer alles glauben, was erzählt wird. Ein ganz gesundes Maß an Paranoia ist sicherlich hilfreich bei der Verarbeitung von Informationen. Und immer Augen offen halten. Also gerade das Thema Wirecard finde ich sehr, sehr schade, dass da so viele Leute reingefallen sind, weil wenn man wirklich mal genauer hingeguckt hat, dann war das eigentlich absehbar, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Und es ist schade, dass da so viele Privatanleger auf die Nase gefallen sind, aber es sind ja nicht nur die Privaten, es waren ja die Fondsmanager genauso.
Ja, Wirecard ist natürlich ein sehr unschönes Thema dieses Jahr gewesen, aber ansonsten finde ich dein Learning natürlich auch sehr interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was der Tim Schäfer zuletzt in einem Interview, ich glaube bei den Investor Stories Podcast gesagt hat vom Daniel Wagner, nämlich hört nicht zu sehr auf die Hauptversammlungen, denn das sind reine Werbeveranstaltungen von den Firmen, bei denen sie dir natürlich erzählen, dass das Unternehmen großartig ist. Von daher finde ich deinen Tipp super und wir nähern uns dem Ende des heutigen Podcast-Interviews. Von meiner Stelle her bleibt nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, viele der Zuhörer können sehr gute Learnings jetzt mitnehmen. Die Abschlussworte des Interviews, die gehören jetzt dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Mirko. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich hier einigen noch unerfahrenen Leuten ein bisschen was mitgeben konnte. Das Allerwichtigste ist, würde ich sagen, wenn ihr euch entscheidet, in Einzelaktien zu investieren, dann fühlt euch bitte als Mitunternehmer. Und was ihr da kauft, ist nicht irgendein, ja, es ist natürlich eine Aktie, es ist ein Unternehmensanteil und ihr seid damit mitbeteiligt an einem Unternehmen und versucht das Ganze langfristiger anzugehen. Also ich halte sehr wenig vom Trading, weil das ist noch viel, viel schwieriger als das Investieren. Jeder, der in Wachstumsunternehmen wie ich investiert, für den da die Zeit arbeitet für euch, weil diese Unternehmen ja im Laufe der Zeit, indem sie wachsen, mehr wert werden. Und wenn ihr die zu einem vernünftigen Preis einkauft, diese Unternehmen, dann werdet ihr damit viel Spaß haben, wenn ihr die Geduld aufbringt, die Gefühle Furcht und Angst ja bewältigt und einfach diesen Unternehmen Zeit gibt, sich zu entwickeln, weil dann klappt es mit dem Aktienkurs meistens von ganz alleine.
Dann ganz herzlichen Dank für deinen letzten Tipp und uns bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.